Kessin. Effis Weg zum Ehebruch. Eingewöhnungsschwierigkeiten in Kessin. 6. bis 11. Kapitel.
Mitte November reisen Effi und Innstetten nach Kessin, nachdem sie ihre Hochzeitsreise beendet haben. Effi findet die Einrichtung in ihrem neuen Heim interessanter als gedacht.
Stimmt. Außerdem ist sie beeindruckt von der fremden Herkunft vieler Kessiner.
Aber das ist ja entzückend, Gerd. Du sprichst immer von Nest und nun finde ich eine ganz neue Welt hier. Allerlei Exotisches.
Vor diesem Hintergrund erscheint Innstetten ihr sogar wie ein orientalischer Fürst.
Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt?
Nun, dieses Bild zeigt Innstetten einerseits als Respektsperson. Andererseits verdeutlicht es wohl Effis kindliche Wunschvorstellung von Innstetten. Die Wirklichkeit sieht dann aber ganz anders aus, als sie es sich wünscht.
Nur einen Kuss könntest du mir geben. Aber daran denkst du nicht. Frostig wie ein Schneemann.
Und das Ganze wird noch schlimmer, weil sie mit den Leuten in Kessin auch nicht gut zurechtkommt. Sowohl die örtlichen Würdenträger als auch die Konsuln sind zwar anständige, aber auch eher langweilige Menschen. Eine besondere Abneigung verspürt Effi jedoch gegenüber dem Landadel.
Der Eindruck, den Effi empfing, war überall derselbe. Mittelmäßige Menschen von meist zweifelhafter Liebenswürdigkeit.
Effis einzige Rettung ist der Apotheker Gieshübler. Der ist durch eine schiefe Schulter äußerlich entstellt, aber eine Seele von Mensch. Trotzdem fühlt sie sich in Kessin fremd. Da ist zum Beispiel die unheimliche Frau Kruse.
Ja, Frau Kruse, die Frau des Kutschers von Innstetten, ist gemütskrank und trägt immer ein schwarzes Huhn bei sich. Effi hat Angst vor ihr. Und noch etwas anderes bereitet ihr Angst. Bereits am Tag ihrer Ankunft in Kessin wird sie mit dem Grab eines Chinesen konfrontiert, das sich außerhalb des Kessiner Kirchhofes in den Dünen befindet. Ohne genaueres darüber zu wissen, löst dieses Grab in Effi die Angst aus, von dem Chinesen zu träumen.
Innstetten ist ihr da nicht gerade eine Hilfe.
Ja, Innstetten beruhigt sie damit, dass sein Hund Rollo sie beschützen könne, und zwar vor Lebendigen und Toten. Damit deutet er indirekt an, dass es tatsächlich eine Bedrohung durch Tote geben könnte.
Kein Wunder, dass Effi in der ersten Nacht im neuen Heim schlecht schläft.
Sie hört unheimliche Geräusche aus dem Saal im ersten Stock. Daher bittet sie Innstetten am nächsten Morgen, die Gardinen zu kürzen, um das Geräusch zu beseitigen. Innstetten lehnt dies aber ab.
Die arme Effi. Dann sieht sie auch noch das Chinesenbildchen.
Das Bildchen, auf dem ein Chinese zu sehen ist, ist auf einem Binsenstuhl in einem leerstehenden Zimmer im ersten Stock aufgeklebt. Effi sieht es während ihrer ersten Hausbesichtigung. Als Innstetten wegen einer dienstlichen Verpflichtung das erste Mal über Nacht wegbleibt, hat Effi prompt ein Spukerlebnis mit dem Chinesen. Sie glaubt, er husche an ihr vorbei. Zum Glück kommt Rollo in diesem Augenblick bellend ins Zimmer und will Effi beschützen.
Am Morgen nach dem Spuk streiten sich die Eheleute. Innstetten lassen die Ängste seiner Frau ziemlich kalt. Er macht Effi klar, dass seine dienstlichen Pflichten ihm wichtiger sind als ihr Wohlbefinden. Er ist weder bereit, in Zukunft nachts zu Hause zu bleiben, noch in ein anderes Haus umzuziehen. Außerdem sieht er in dem Spuk plötzlich eine Art Auszeichnung. Seltsam, oder?
Ja, denn dadurch lässt er offen, ob es den Spuk wirklich gibt. Trotzdem versucht er später am Tag, Effi durch eine Kutschfahrt von ihren Ängsten abzulenken.
Dieser Versuch geht aber ziemlich schief.
Stimmt. Die Kutsche fährt nämlich erneut am Grab des Chinesen vorbei. Effi erfährt nun, dass der Chinese ein Diener und Freund des vorigen Besitzers von Innstettens Haus, Kapitän Thomson, war.
Dieser Kapitän Thomson hatte doch eine Tochter. Oder war es eine Nichte?
Das ist nicht sicher. Auf Thomsons Wunsch hin heiratete dieses Mädchen jedenfalls einen Kapitän. Nach einem gemeinsamen Tanz mit dem Chinesen im Saal von Innstettens Haus soll das Mädchen jedoch verschwunden sein. 2 Wochen später starb der Chinese.
Effi ist von dieser Geschichte wie besessen.
Richtig. Effi spricht am Abend mit der Sängerin Trippelli über ihre Spukangst. Die Trippelli trifft sie bei Gieshübler, der einen Konzertabend veranstaltet und die Innstettens dazu eingeladen hat.
Die Trippelli ist ja ziemlich verständnisvoll, aber sie macht auch merkwürdige Andeutungen.
Wie Effi fürchtet sie sich vor Gespenstern. Die Trippelli glaubt jedoch, schlechte Menschen seien die eigentliche Ursache von Spuk.
Einsamkeit in der Ehe mit Innstetten. 12. bis 15. Kapitel.
Weihnachten ist für Effi eine willkommene Abwechslung. Ihre Einsamkeit wird sie jedoch nicht los. Das schreibt sie ihrer Mutter am Silvesterabend. Aber etwas Schönes hat sie auch zu berichten.
Ja, sie ist schwanger. Bald nach der Geburt des Kindes will sie nach Hohenkremmen kommen, statt die Eltern nach Kessin einzuladen. Das begründet sie damit, dass Innstettens Haus ein Spukhaus sei. Sie beschwert sich außerdem über die fehlende Nachsicht Innstettens gegenüber ihren Ängsten. Nach Silvester wird Effis Lage auch nicht gerade besser. Die wenigen Kontakte mit den benachbarten Adelsfamilien empfindet sie als langweilig und unangenehm. Nur von Gieshübler erfährt sie Verehrung und Fürsorge. Dadurch wird die Ehekrise der Innstettens allerdings verschlimmert.
Wieso eigentlich? Gieshübler ist doch nur nett zu Effi.
Stimmt. So wird ihr aber noch stärker bewusst, was ihr in ihrer Ehe fehlt.
Innstetten war lieb und gut, aber ein Liebhaber war er nicht.
Jeden Abend zieht Innstetten sich zur Arbeit an seinen Schreibtisch zurück. Danach hält er Effi Vorträge über Politik. Anschließend spielt Effi ein bisschen Klavier.
Also alles langweilige Routine. Und das Liebesleben der beiden lässt auch zu wünschen übrig.
Um 10 war Innstetten dann abgespannt und erging sich in ein paar wohlgemeinten, aber etwas müden Zärtlichkeiten, die sich Effi gefallen ließ, ohne sie recht zu erwidern.
Kein Wunder, dass Effi aus Langeweile schließlich sogar den Spuk herbeisehnt.
Und genau jetzt kommt Crampas ins Spiel. Major Crampas ist der neue Landwehrbezirkskommandeur. Crampas ist verheiratet, aber als Frauenheld verrufen und hat bereits ein Duell wegen einer Liebesaffäre hinter sich. Für Effi ist er in ihrer verzweifelten Lage allerdings ihr Trost und Rettungsbringer, wie es im Roman heißt.
Viel Kontakt hat sie mit Crampas wegen seiner eifersüchtigen Ehefrau aber erstmal nicht.
Stimmt. Positiv ist für Effi jedoch, dass sie Roswitha kennenlernt. Effi trifft sie wenige Tage vor der Geburt ihres Kindes auf dem Friedhof. Roswitha ist verzweifelt, weil ihre ehemalige Herrin gerade beerdigt wurde. Für sich selbst sieht sie nun auch keine Zukunft mehr. Effi stellt Roswitha kurzerhand als Kindermädchen ein.
Sie sind eine gute, treue Person, das sehe ich Ihnen an. Und ich habe gleich ein Zutrauen zu Ihnen gefasst.
Ein paar Hintergedanken hat Effi dabei allerdings.
Ja, Roswitha ist Katholikin und nach Effis Ansicht damit ein guter Schutz vor Übernatürlichem. Roswitha wird umgehend in Effis Zimmer einquartiert.
Als Effis Tochter am 3. Juli geboren wird, bekommt sie sogar ihren Namen von Roswitha, nämlich Anni. Mit Anni hat Effi endlich einen Grund, wieder nach Hohenkremmen zu fahren.
Zunächst wird Anni aber am 15. August getauft. Während der Tauffeier ist auch Major Crampas anwesend. Er neckt Effi wegen ihrer Jugend. Effi ist in Gedanken jedoch bereits bei ihren Eltern.
Sie bleibt dort 6 Wochen und ist endlich einmal wieder glücklich. Effi schaukelt genauso wild wie in ihrer Kindheit und unterhält sich oft mit ihren Eltern. Innstetten besucht sie während dieser Zeit aber kein einziges Mal. Große Sehnsucht scheint er nicht zu haben.
Crampas werben um Effi. 15. bis 17. Kapitel.
Als Effi Ende September aus Hohenkremmen zurückkehrt, ist die Stimmung zwischen ihr und Innstetten plötzlich ganz verändert.
Stimmt, als Innstetten und Effi morgens auf der Veranda sitzen, entdeckt Innstetten die verführerischen Seiten seiner Frau. Effi selbst fällt ein erstaunliches Urteil über Innstetten.
Du bist eigentlich ein Zärtlichkeitsmensch und unterm Liebesstern geboren.
Ausgerechnet jetzt platzt Crampas ins Geschehen. Er kommt gerade von einem Bad im kalten Meer und Innstetten lädt ihn auf die Veranda ein.
Crampas und Innstetten führen nun ein scherzhaftes Gespräch. Es geht um die Frage, welche Todesart für Crampas die richtige sei.
Ist das jetzt auch wieder eine Vorausdeutung?
Ja, denn Jahre später findet ein Duell zwischen Innstetten und Crampas statt. Passenderweise äußert Crampas im Spaß, dass er nicht vor Innstettens Pistolenlauf kommen wolle. Effi fühlt sich bei diesem Thema jedoch nicht wohl und spricht deshalb über die Theaterabende, die der Major für den Winter plant.
Das sollte nicht der letzte Besuch von Crampas gewesen sein. Bestimmt kommt er nicht nur wegen Innstetten täglich vorbei.
Das ist wohl richtig. Nach einigen Wochen wünscht sich Effi, an den regelmäßig stattfindenden Ausritten von Innstetten und Crampas teilzunehmen. Innstetten möchte das verhindern, doch mit der Unterstützung von Crampas reitet sie Mitte Oktober zum ersten Mal mit an den Strand.
Gleich beim ersten Ausritt will Krampas doch eine Robbe erschießen.
Das Jagdfieber von Krampas ist eigentlich nur der Auslöser für ein Gespräch über die richtige Lebenseinstellung. Innstetten ist gesetzestreu und findet Disziplin, Zucht und Ordnung wichtig.
Krampas hat da ganz andere Vorstellungen vom Leben.
Alle Gesetzlichkeiten sind langweilig. Ohne Leichtsinn ist das ganze Leben keinen Schuss Pulver wert.
Klar, dass Effi Krampas interessanter findet als den korrekten Innstetten. Der ist so mit seinen Pflichten beschäftigt, dass er bald nicht mehr mit ausreiten kann. Ein schwerer Fehler. Denn so wird der Umgang zwischen Effi und Krampas immer vertrauter. Krampas wirbt während der gemeinsamen Ausritte immer intensiver um Effi. Über Innstetten hat er nicht viel Gutes zu sagen. Ist das alles Taktik?
Vermutlich. Er erzählt Effi, dass Innstetten während der gemeinsamen Zeit beim Militär angebliche Spukerlebnisse benutzt hat, um sich interessant zu machen.
Genau das Thema, das Effi sowieso beschäftigt.
Richtig. Daher erzählt sie Krampas auch von ihrem eigenen Spukerlebnis und Innstettens merkwürdigen Reaktionen darauf. Krampas hat für Innstettens Verhalten gleich eine Erklärung parat. Seiner Meinung nach setzt Innstetten den Spuk auch hier wieder als Karrieremittel ein. Als Hauptziel sieht Krampas aber die Erziehung Effis.
Eine junge Frau ist eine junge Frau und ein Landrat ist ein Landrat. Er kutschiert oft im Kreise umher und dann ist das Haus allein und unbewohnt. Aber solch Spuk ist wie ein Cherub mit dem Schwert.
Bei Effi fällt die Erklärung von Krampas auf fruchtbaren Boden.
Ja, sie sieht in Innstettens Verhalten sogar eine Art Angstapparat aus Kalkül.
Jetzt hat Krampas leichtes Spiel. Aber was das mit den Gedichten soll, das habe ich nicht so ganz verstanden.
Während des letzten gemeinsamen Ausrittes von Effi und Krampas macht Krampas seine Absichten gegenüber Effi mehr als deutlich. Er spricht über Gedichte von Heinrich Heine, in denen es vor allem um unglückliche Liebe und einen gewaltsamen Tod geht.
Aber das ist doch nicht besonders romantisch.
Mag sein, aber Effi ist davon fasziniert. Gleichzeitig empfindet sie jedoch so etwas wie Abscheu vor den Gedichten.
Und damit vor Krampas?
So muss man das wohl sehen. Schließlich bittet Krampas nach einem gemeinsamen Picknick in den Dünen, ein von Effi benutztes Glas einpacken zu dürfen. Effi macht daraufhin Krampas deutlich, dass sie nicht seine Geliebte sein wolle und droht, Innstetten alles zu erzählen. Gleichzeitig ist sie jedoch verwirrt und verlegen.
Effis Schritt vom Wege, 18. und 19. Kapitel.
Nach dem letzten gemeinsamen Reitausflug mit Krampas verspürt Effi das Gefühl einer überstandenen Gefahr. Sie hofft, Krampas in den folgenden Wintermonaten nicht mehr so oft zu begegnen. Der inszeniert jedoch ein Theaterstück und besetzt die weibliche Hauptrolle mit Effi, wirklich geschickt eingefädelt. Das Stück heißt passenderweise »Ein Schritt vom Wege«. Als Effi von Gieshübler von ihrer Hauptrolle erfährt, ist sie wie elektrisiert. Gleichzeitig hat sie Angst, die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren.
Der Major hat sowas Gewaltsames. Er nimmt einem die Dinge gern über den Kopf fort.
Und Krampas hat auch hier wieder die richtige Taktik parat. Er hält sich während der Proben mit Kritik gegenüber Effi zurück. Er will, wie es heißt, den natürlichen Entwicklungsgang nicht stören. Komisch, dass Innstetten da gar nichts auffällt.
Nun, das Interesse von Krampas an Effi bemerkt Innstetten durchaus. Nach der gelungenen Aufführung des Stücks kurz vor Weihnachten warnt er Effi vor Krampas, dem Damenmann.
Damen wie du, das ist seine besondere Passion.
Er rät Effi jedoch, sich Krampas gegenüber ganz unbefangen zu verhalten. In diesem Fall helfe nur Charakterfestigkeit.
Tja, davon hat Effi wohl nicht genug.
Am Mittag des 27. Dezember unternehmen die Innstettens, Krampas, Gieshübler und andere geladene Gäste eine Schlittenfahrt zu Oberförster Ring von Kessin nach Uvagla. Dort beginnt es am Nachmittag während eines Spaziergangs der Gruppe zu schneien und Krampas sucht Effis Nähe. Sie versucht aber durchaus, sich gegen Krampas zu schützen. Das drückt sie mit Hilfe eines Gedichts aus, von dem sie Krampas erzählt.
Da geht es doch um eine alte Frau, die im Krieg eingeschneit ist. Die Mauer aus Schnee schützt sie vor dem Feind.
Ja, das Gedicht heißt deshalb auch die Gottesmauer.
Auf dem Heimweg wird Effi aber trotzdem schwach.
Moment, so weit sind wir noch nicht. Auf dem Heimweg spät am Abend muss Innstetten Gieshüblers Kutsche lenken, weil dessen Kutscher verletzt ist. Effi bekommt nun Gesellschaft von dem Fräulein Sedonie von Grasenab.
Das ist doch die, die überall etwas Unanständiges wittert.
Stimmt. Plötzlich halten die Schlitten an, weil sich vor ihnen der Schlohn befindet. Sedonie klärt Effi über dessen Gefahren auf.
Alles geht nämlich unterirdisch vor sich. Und der ganze Strandsand ist dann bis tief hinunter mit Wasser durchsetzt und gefüllt.
Der Schlitten könnte also darin versinken.
Das Versinken kann man als Vorausdeutung für Effis Hingabe an Grampas sehen, die kurz nach der Schlohn-Episode stattfindet. Außerdem ist der unterirdische Sog ein Symbol für Effis verdrängte sexuelle Wünsche.
Wie kommt denn Grampas überhaupt in Effis Schlitten? Und was ist mit Sedonie?
Innstetten entscheidet, sein Schlitten solle den Schlohn durchqueren. Er bittet Grampas, bei Sedonie und Effi einzusteigen, um Hilfe zu leisten, falls der Schlitten umkippe. Die Durchquerung gelingt jedoch nicht und Sedonie steigt in die elterliche Kutsche um.
Genau die Gelegenheit, auf die Grampas gewartet hat.
Der Schlitten fährt einen Umweg durch den Wald. Grampas nutzt die Situation, um Effis Finger mit heißen Küssen zu überdecken. Effi fühlt sich einer Ohnmacht nahe.
Die Affäre mit Grampas. 20. bis 22. Kapitel.
Am Morgen nach dem Ausflug zu Oberförsterring ist Innstetten wegen Effis Schlittenfahrt mit Grampas schlechter Laune. Er hat geträumt, Effi sei mit Grampas im Schlohn versunken.
Aber eigentlich hat Innstetten doch selbst Schuld an der ganzen Sache.
Effi erinnert Innstetten dann auch daran, dass er selbst Grampas darum gebeten habe, in Effis Schlitten zu kommen. Schließlich gibt Innstetten sich selbst die Schuld, warnt Effi jedoch noch einmal vor Grampas. Außerdem äußert er Zweifel an Effis Charakterstärke.
Du bist eine reizende kleine Frau, aber Festigkeit ist nicht eben deine Spezialität.
Damit liegt er ja auch ganz richtig. Aber man muss da ganz schön zwischen den Zeilen lesen, um das zu merken.
Stimmt, Effis Gefühle werden meist nur verschlüsselt dargestellt. In den ersten Januarwochen freut sie sich zum Beispiel ungemein über die Rettung der Mannschaft eines Schiffes, das vor Kessin gestrandet ist.
Das ist also eine Anspielung? Effi hofft auf ihre eigene Rettung vor Grampas?
Ja, dennoch ist die Affäre mit Grampas nicht aufzuhalten. Das wird besonders daran deutlich, dass der Spuk für sie nun eine neue Bedeutung hat.
Ich weiß schon, was es ist. Es war nicht der. Und sie wies mit dem Finger nach dem Spukzimmer oben. Es war was anderes. Mein Gewissen. Effi, du bist verloren.
Wie die Affäre abläuft, erfährt man als Leser aber nicht.
Naja, auch hier muss man zwischen den Zeilen lesen. Da Effi als bleichsüchtig gilt, hat der Arzt ihr viel frische Luft verordnet. Effi unternimmt nun täglich lange Spaziergänge in den Dünen. Mit Roswitha hat sie auf dem Rückweg einen festen Treffpunkt vereinbart. Effi verpasst Roswitha jedoch regelmäßig, natürlich weil sie Grampas unterwegs trifft, auch wenn das nicht erwähnt wird.
Ein ganz schönes Versteckspiel. Gegenüber Roswitha spielt Effi sich aber als Moralapostel auf.
Ja, als Roswitha mit dem verheirateten Kutscher Kruse flirtet, ermahnt Effi sie.
Und nimm dich nur in Acht mit dem Kruse, mit einem Ehemanne, das tut nie gut.
Eigentlich ist das die Stimme von Effis eigenem Gewissen. Sie interessiert sich außerdem auffällig für Roswithas Jugendsünde, mit der sie sich wohl identifiziert.
Ach genau, Roswitha hatte ja ein uneheliches Kind, das ihr von ihren Eltern abgenommen wurde und dann starb.
Am klarsten wird Effis innerer Konflikt jedoch, als Innstetten ihr mitteilt, dass sie beide bald nach Berlin umziehen werden. Er ist nämlich zum Ministerialrat befördert worden.
Mit einem Male aber glitt sie von ihrem Sitze vor Innstetten nieder, umklammerte seine Knie und sagte in einem Tone, wie wenn sie betete, Gott sei Dank.
Innstettens Verdacht angesichts dieser Reaktion zerstreut Effi mit Hilfe des Spuks, den sie als Grund für ihre Erleichterung nennt. Sie versucht nun, so schnell wie möglich aus Kessin wegzukommen. Ihre Mutter Luise hält sich zu diesem Zeitpunkt zufällig zur Behandlung eines Augenleidens in Berlin auf und bietet Effi brieflich an, ihr bei der Wohnungssuche zu helfen. Dies ist für Effi ein guter Vorwand, um vorzeitig nach Berlin abzureisen. Grampas schreibt sie einen Abschiedsbrief und gibt sich darin selbst die Schuld für die Affäre.